ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und aus den Tiefen Brandenburgs uns wie immer zugeschaltet Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Anja, gleich zu Beginn mal eine ganz große Frage, ungeschützt in den Raum geworfen. Wie steht's um unsere Debattenkultur? Jahrzehntelang hat man sich ja bei uns in Deutschland gerühmt, dass anders als in anderen Ländern, wo man sich im Parlament schon mal kloppt, also dass sich die Lager bei uns kräftig in die Haare kriegen konnten, anschließend Bier trinken gegangen sind. Ich meine, Strauß, Wehner, Brandt, Dregger und Co., 70er, 80er Jahre, die haben sich ja auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Was ist davon aus deiner Sicht heute übrig geblieben in Berlin?
Das ist eine hübsche Frage, Malte, zumal du ja hier nicht Honecker, Stoff und, also ich meine, wir sind ja beim Ost-West-Podcast, nein, die haben sich natürlich niemals gestritten, außer keiner war dabei. Nein, du fragst, wie es heute ist in Gesamtdeutschland. Also gestritten wird, würde ich mal sagen, nach den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Also das ist alles lange her, was du da erwähnst, ja. Wir leben ja im sogenannten Informationsalter, also alles ist einen Klick weit entfernt. Aber naja, genauso nah ist dann eben auch die Desinformation und im politischen Raum wird heftig gestritten und auch öffentlich, wir wissen das. Und ganz ehrlich, ich finde das eigentlich richtig. Ich habe ja lange Jahre Angela Merkel noch unumstritten als Kanzlerin und CDU-Vorsitzende begleitet. Da wurde ja eher, also da waren selbst die Regierungsbefragungen quasi ein offizieller Akt, den man im Grunde schon vorher hätte fast in die Protokolle schreiben können. Aber das hat sich trotzdem auch ungut entwickelt. Also wir waren sehr kurz bei einer offenen Debatte und sind jetzt schon wieder bei so einem Punkt, wo Konflikte verdreht werden oder weggelassen oder kleingeredet werden. Und dann wird es komplex und widersprüchlich und keiner glaubt mir niemandem und so. Und dann ist die Gefahr der Verkürzung einfach sehr groß. Aber das hat auch noch andere Gründe. Also ich könnte, wenn du möchtest, erzähle ich da jetzt eine halbe Stunde was drüber.
Nee, mach mal. Ich habe ja auch noch ein bisschen was vorbereitet. Ich bin auf die Frage nach der Debattenkultur gekommen im Sommerurlaub. Anders als ihr in Brandenburg waren wir in Sachsen ja die Ersten dieses Jahr, gemeinsam mit Thüringen die Schulferien gekriegt haben, quasi Mitte Juni. Da war ich anschließend in Frankreich rund um die Parlamentswahlen, wo der Rassemblement National, also die von sehr weit rechts außen kommende Partei von Marine Le Pen, eigentlich die Macht im Parlament übernehmen wollte, aber dann eben nicht die erwartete absolute Mehrheit bekommen hat, sondern nur auf Platz 3 gelandet ist. Das war an sich schon bemerkenswert, aber für viel eindrücklicher war für mich, wenn ich mir da das Radio angehört habe und dann die Wahlsendung im Fernsehen angeschaut habe, war die Diskussion, die rund um die zwei Wahlgänge geführt wurden. Angespannt ist noch freundlich formuliert, bis aufs Messer haben sich die Lager angefeindet und es ging eben nicht nur um Marine Le Pen, sondern ähnlich umstritten war dann auch noch die andere Gestalt von ganz links außen, Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise, so eine Art Linkspartei, aber eben etwas radikaler als bei uns und deutlich erfolgreicher. Da kämpften gut gegen Böse und ein paar Kilometer von uns entfernt war dann Italien, wo ja seit anderthalb Jahren schon Giorgia Meloni regiert. Die Wurzeln im Faschismus hat auch da die Stimmungslage ähnlich aufgeheizt und kaum komme ich zurück nach Deutschland, mache die sozialen Medien wieder an. Da wird mir folgender Ausschnitt in die Timeline gespült. Im politischen Stammtisch des Bayerischen Rundfunks trafen ARD-Börsenfrau Anja Kohl und Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet aufeinander. Und es ging um den Erfolg von Sarah Wagenknecht und die Frage, wie es im Krieg gegen die Ukraine weitergehen soll.
Das, was Frau Wagenknecht in Talkshows zum Teil sagt, ist keine Meinung. Das ist zum Teil falsche Fakten.
Also
Frau
Punkt
Major
ist,
hat es ganz klar
ausgesprochen. Gut, also man darf nur noch Frau Major einladen, das haben wir jetzt gelernt.
Nein, Sie drehen es jetzt auch um. Nein.
Entschuldigung, man darf sagen, ich will Friedensverhandlungen jetzt. Man darf sagen, ich glaube nicht, dass der Krieg...
Ja, man kann auch sagen, die Erde ist eine Scheibe, ja klar.
Sie diskreditieren das, also ist ja in Ordnung, kann man so
was
machen.
Was soll die Basis sein, Frau Kohl, von
wir haben die gleiche Meinung.
Nein, was ist die Basis von Friedensverhandlungen?
Entschuldigung, ich habe die Frau Karamussa getroffen und viele andere. Sie wollen mich nicht belehren über Russland.
Nein, was ist
ich sage nur, ich teile nicht die Meinung von Frau Wagenknecht, aber ich werde immer dafür eintreten, dass sie sie sagen darf.
Friedensverhandlungen mit einem Kriegsverbrecher,
unterbrechen Sie doch nicht
ein.
Es wird am Ende so kommen. Es wird nicht militärisch auf dem Schlachtfeld zu Ende gehen.
Was wollen Sie machen?
Deshalb,
Gebiete
abgeben? Also ich bin doch Ihrer Meinung. Sie
Nein,
brauchen doch nicht
Sie
auf mich jetzt einreden.
Sagen Sie noch mal, was Sie machen wollen mit Putin.
Ich würde mal einfach empfehlen, also, das ist ein Teil der Spaltung unserer Gesellschaft, dass die, die etwas anders sehen, diskreditiert werden, in die Ecke gehen. Das hat bei Corona begonnen. Das haben wir jetzt schon wieder. Und die Gesellschaft wird immer wütender.
Tja, also da hört man deutlich, dass mindestens eine der beiden Seiten der anderen überhaupt nicht mehr zuhört. Wir wollen das heute mit einem Mann besprechen, der diese Situation in seinem politischen Leben häufiger erlebt hat, 1977 in Leisnig. Ich würde sagen, mit dem Blick von außen in der Nähe von Leipzig geboren. Er würde sagen, es ist fast schon ein bisschen näher an Dresden, aber geschenkt. Nach der Wende ist er eigentlich Stammwähler der CDU. Er schätzt den konservativen Kurs der CDU. Mit immer mehr Jahren Angela Merkel und ihrer vermeintlich alternativlosen Politik schwindet aber seine Bindung zur CDU und er hilft mit, eine neue Partei aufzubauen. Für die zieht er später, 2017 sogar dann in den Bundestag ein. Er verlässt diese Alternative dann aber wieder, nachdem ein Studienrat aus dem Eichsfeld den Kurs immer mehr bestimmt. Richtig zusammengefasst, Lars Herrmann?
Absolut richtig.
Und damit herzlich willkommen im Wahlkreis.
Vielen Dank, ich grüße Sie.
Herrmann, Sie waren 4 Jahre Bundestagsabgeordneter für die AfD, davon 2 Jahre mit Parteibuch der AfD. Heute sind Sie Mitglied der CDU in Sachsen. Und wenn Sie einfach mal zurückblicken, ich vermute sowohl 2013, als Sie bei der AfD angefangen haben, haben Sie von vielen kräftig Dresche gekriegt, als auch 2019, als Sie dann besonders eben von Parteifreunden in Anführungszeichen, als Sie die AfD wieder verlassen haben, oder?
Ja, aber das gehört ja quasi mit dazu. Bei der AfD ist es ein bisschen besonders extrem ausgeprägt, weil dort gibt's auch nur so eine Art, entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Da gibt's auch keine Grauzonen. Da wird auch immer.
Was heißt auch? Hallo, Herr Herrmann.
Ich grüße Sie, Herr Herrmann. Ja, hallo. Ja, in der, weil Sie das, die Diskussionskultur oder wie man das gerade gesehen hat zwischen der Frau Kohl und Armin Laschet. Da wurde das nicht zugelassen, da gab es keine Grauzone. Laschet hat von Friedensverhandlungen gesprochen und schon war der Bösewicht und war für nichts mehr, war die Frau Kohl dann zugänglich. Und das ist schon damals bei, also vor AfD-Gründung, als es bezüglich der Euro-Rettung hieß, wenn man Kritik an der Euro-Rettung geäußert hat, war man automatisch schon auf die Seite geschoben worden. Na gut, du willst nicht, dass der Euro gerettet wird, dann bist du automatisch dafür, dass wieder Panzer durch Europa rollen. So wurde das immer dann zugespitzt. Und damit wurde jegliche Diskussionsgrundlage äußerst schwierig und bewusst schwer gemacht.
Darf ich Sie mal was fragen, wenn ich das so höre? Ich bin ja ein bisschen älter als Sie. Ich bin Jahrgang 65, also 12 Jahre älter. Sie waren ja noch ein Kind, als die DDR, also sagen wir mal, ein sehr junger Jugendlicher, als die DDR
12.
Verblich. Haben Sie das auch noch so erlebt? Das erinnert mich nämlich ein bisschen daran, dass da war es ja auch ein bisschen so in der DDR, dass man eben dieses, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Also sozusagen, da war schon, die Kritik war schon quasi das eigene Ausschlusskriterium. Haben Sie das in Ihrer Familie vielleicht so erlebt?
Nein, mein Vater hat uns damals mitgenommen zur Montagsdemo nach Leipzig. Mhm. Der wusste genau, dass hier Geschichte geschrieben wird und hat zu uns gesagt, da müssen wir mit dabei sein. Genauso hat er uns mitgenommen zur Eröffnung des Brandenburger Tors. Damals mit Walter Momper und Helmut Kohl, da habe ich ihn damals die Hand geschüttelt, da war ich 12, ja. Und dann wusste man aber natürlich, und das wurde ja jedem mitgegeben, Sie werden das auch kennen, dass man nicht darüber redet am nächsten Tag in der Schule, dass man auf der Montagsdemo war. Und dann hat man auch nicht darüber gesprochen, was zur Geburtstagsfeier geredet wurde. Das war das, was man mitbekommen hat. Ja, aber Diskussionskultur zu Hause war ganz normal.
Verstehe, also es geht, Sie beantworten das eher privat. Ich meinte das eher gesellschaftlich, aber ist okay.
Ach so.
Fahren wir fort, genau.
Womit fahren wir denn fort, Anja?
Na, man ist schnell bei richtig oder falsch. Ja, also wenn wir darüber sprechen, was ist sagbar, was ist nicht, wie viel Gegenwind ist man bereit, sich einzufangen, sage ich jetzt mal etwas salopp, oder auch wie viel hält man aus, nehmen wir mal den Ukraine-Krieg, wo beginnen die Falken zu fliegen und die Tauben zu taumeln, ja, das ist natürlich gerade die Debatte, die unser Land umtreibt, finde ich. Also insofern, schönen Dank, Malte, für diesen Ausschnitt. Das ist ja, das war ganz typisch. Ich glaube, fast jeder Mensch kennt das, der sich vielleicht auch mal ein bisschen besorgt äußert oder so. Die Antwort von Frau Kohl ist ja gewesen, was wollen Sie machen? Was wollen Sie machen? Ja, und man denkt so, ja genau, können wir das erstmal bitte kurz in den Blick nehmen? Da sind wir gesellschaftlich gerade in unserer Debatte, würde ich sagen.
Kommt Ihnen das auch so vor, Herr Herrmann?
Absolut. Also es müsste viel mehr wieder die Möglichkeit bestehen, Sachen wirklich auszudiskutieren und zu beleuchten und dann die Argumente zu hören. Und dann kann man eben auch nicht von vornherein Sachen einfach ausschließen. Ja? Also selbst wenn es Leute gibt, die sagen, ja, das ist eine flache Scheibe, ja, kann ich mir trotzdem mit denen eine Diskussion vorstellen. Das wird dann zwar schwierig, die zu überzeugen, ja, aber die Meinungsfreiheit legt nicht fest, welche Meinung richtig ist und welche Meinung gut ist, sondern sie steht jedem zu, genau wie das Versammlungsrecht. Und dann kann ich nicht von vornherein schon festlegen, das ist eine böse Meinung, eine böse Versammlung, sondern man muss dann offen rangehen, muss bereit sein, auch damit zu diskutieren. Also man sollte wenigstens in der Demokratie diskutieren miteinander, miteinander reden und das nicht vorher komplett ausschließen. Wenn man das macht, dann verbaut man sich wirklich alles und das merken dann auch die Bürger natürlich. Ja. Denen kommt das so vor, als ob irgendwas entzogen wird, wenn es nicht mehr statthaft ist, darüber zu reden, über dass man eben das Gefühl hat, dass die Sicherheit verloren geht, dass man das alles teurer wird. Ja, an der Tankstelle steigen die Preise und ich höre dann aber regelmäßig im Verbraucherindex, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, und wenn ich jetzt eine andere Meinung dazu habe, bin ich plötzlich auf der falschen Seite oder ich bin rückwärtsgewandt oder im schlimmsten Fall ein Rechter. Übrigens bin ich vermutlich auch ein Rechter, weil ich bin verheiratet mit einer Frau. Ich fahre ein SUV, ja, ich trinke Büchsenbier. Und das ist, ich bin der Meinung, dass man das Geschlecht von außen erkennen kann, ja, ob jemand Mann und Frau ist. Und dann, es kann sein, dass ich da einen sehr, sehr eingeschränkten Sichtweise drauf habe. Aber das macht mich nicht zum schlechteren Menschen. Ja, trotzdem habe ich auch das Anrecht, gehört zu werden und an Diskussionen teilzunehmen.
Wenn ich da kurz noch einhaken darf, ich muss aber Frau Kohl bei besagtem Ausschnitt jetzt auch mal in einem gewissen Teil recht geben, also mit der Scheibe, die sie jetzt gerade, der Erde und der Scheibe, ne? Also man kommt aber auch nicht voran in der Debatte, wenn jemand sich ständig zurückzieht auf, wiederhole widerlegte Fakten und möchte, dass sich darum jetzt mal ausgiebig gekümmert wird, weil so kommt man auf diesem Wege, kommt man auch nicht zu einem Ergebnis.
Also du meinst jetzt quasi, man stampft mit dem Fuß auf und sagt, ich will jetzt Frieden.
Genau, nee, ja, oder das ist jetzt hier meine Meinung, Frieden. Ich glaube, Frieden ist etwas, was sozusagen alle erstmal wollen. Davon gehe ich doch mal aus, außer ein paar Leuten, die vielleicht auch verdienen am Krieg oder die sich aufmanteln können dadurch. Aber es ist erstmal ein Ziel, was, glaube ich, alle haben. Das Problem ist, wenn man dann, da hatte sie ja in gewisser Weise recht, dass sie sagt, es war nur ein furchtbares Hin- und Hergehakel da. Niemand hat niemanden zu Wort kommen lassen, so richtig. Niemand hat zugehört, das ist eigentlich die Hauptsache. Ich meine, Wladimir Putin ist jemand, der die Ukraine angegriffen hat, der Kinder verschleppt hat. Es gibt diese Gräueltaten gerade am Anfang des Krieges. Das sind ja auch Fakten, also das ist nicht Meinung, ja. Aber das ist trotzdem ein gutes Beispiel gewesen, finde ich. Wie zwei Leute, die eigentlich in etwa das Gleiche denken, sich aber trotzdem, selbst die schaffen es, sich total zu verhacken.
Also reden wir quasi über eine Art, ich sag mal, über eine Tonlage, wie man eine Diskussion führt, dass man nicht gleich sofort in richtig oder falsch unterteilt, sondern es vielleicht einfach nur offener formuliert.
Darf ich darauf kurz antworten? Ja. Eigentlich haben wir ja einen Gast, der das beantworten soll. Aber was ich immer wieder feststelle, das kennen, glaube ich, sehr viele, ist das Simple sich ausreden lassen, die Selbstberuhigungsformel, der andere könnte recht haben, die Erkenntnis, dass manche Dinge einfach in sich widersprüchlich sind und dass man sie das auch aushalten können muss, ja. Und das sind so Grundregeln, die ja in diesem Ausschnitt jetzt hier gerade also völlig ad absurdum geführt wurde. Und zwar von Leuten, die das quasi beruflich machen, ja. Also die eigentlich Fakten und Meinungen transportieren. So, jetzt bin ich erstmal ruhig. Jetzt würde ich auch mal wissen gerne, was Herr Herrmann dazu sagt.
Ja, dem würde ich gerne noch eine Vorlage dazu geben. Hm. Ist es möglicherweise das, weil Sie sagen, als Konservativer, da sind uns ein paar Tugenden abhanden gekommen, genau das, was Anja anspricht. Vielleicht mal zuhören, vielleicht mal ausreden lassen, vielleicht mal wieder aufeinander eingehen?
Ja, absolut. Aber das ist schon so lange abhanden gekommen. Ja. Und man seit vielen, vielen Jahren doktert man dran herum und sagt, wie kann man es denn wieder schaffen, eine vernünftige Debattenkultur zu haben? Ich erinnere bloß mal, gucken Sie sich mal eine Bundestags Debatte an im Hohen Haus, was dort für ein Gepöbel herrscht. Und es geht durch den ganzen Saal von rechts nach links. Also da schenkt sich niemand irgendetwas, ne? Und interessant, ich empfehle immer mal die Protokolle vom stenografischen Dienst zu lesen und die Zwischenrufe sich dort mal durchzulesen, was für unflätige Zwischenrufe dort getätigt werden von den Volksvertretern. Das und durch die Bank weg.
Ja, hat das nicht auch seit 2017 massiv zugenommen, seit da eine Fraktion ganz rechts außen steht, die ja gezielt darauf gesetzt
hat? Ja, selbstverständlich, weil es war ja vorher, war man sich relativ einig. Ja. Dort, das darf man auch nicht vergessen, ne? Denn die reine Oppositionsarbeit fiel mir ein bisschen unter den Tisch. Aber das ist auf jeden Fall verschärft, gar keine Frage. Ne? Aber wenn ich sozusagen den Anspruch habe da an mich selbst, dann darf ich mich nicht dazu hinreißen lassen. Ich kann nicht jemanden vorwerfen, dass er rumpöbelt und kann im selben Atemzug bei der nächsten besten Gelegenheit dort zurückpöbeln. Ja, diesen Maßstab muss man auch mal ansetzen. Und dann ziehen immer die Politiker das Land und sagen, ja, wir müssen den Leuten besser zuhören, wir müssen besser erklären. Aber das ist es ja nicht. Es muss möglich sein, Meinung zuzulassen, die nach meiner, also ich als Konservativer, als Rechter, die mutmaßlich auch rechts sind. Ja, also zum Beispiel innere Sicherheit, sichere Grenzen, das ist ein Thema, was man rechts einordnen könnte. Oder das beste Beispiel, die Bundeswehr sucht Soldaten. Die suchen Menschen, die bereit sind, sich in einer militärischen Hierarchie zurechtzufinden, die sich an einer tödlichen Waffe ausbilden lassen und dann noch Bock drauf haben, ihr eigenes Leben für ihr Vaterland zu opfern. Woher kommen denn diese Leute? Aus welchem Milieu rekrutieren sich diese Menschen, die bereit sind, diesen Beruf einzuschlagen? Das werden eher nicht welche sein, die in Connewitz beheimatet sind. Na, und ich meine, und das muss eben breit abgebildet werden. Und wenn man sich schon von vornherein, und dazu neigt man, also das ist meiner Meinung zumindest, dazu neigt man mittlerweile, man legt sich vorher schon zu sehr fest, was ist gut und was ist schlecht.
Und das klebt ein Etikett drauf.
Ja. Und dann wird es sehr schwer, sich da frei zu rudern. Und wenn man das wirklich ernst meint, dass man wieder so eine Debattenkultur wie in den guten alten Zeiten, wo man Argumente austauscht, ne? Und dann wie sagt man so schön, dann um die beste Lösung ringt, gerade im parlamentarischen Raum, sind wir noch weit, weit, weit von entfernt.
Ich würde gerne mit Ihnen quasi an Ihrem politischen Leben das mal durchgehen, was da wie es passiert ist. 2005 oder ab 2002 machte ja Gerhard Schröder so eine Art Only Nixon could go to China. Also die SPD führte auf einmal Wirtschaftsreformen und Sozialreformen in ungekanntem Maße ein mit der Agenda. Dann kam Angela Merkel und dann lief erstmal noch alles vor sich hin, bis dann eben, Sie haben schon angesprochen, die Euro-Rettungspolitik kam, dann kam der Atomausstieg. Und es auf einmal wurde die Politik für alternativlos erklärt. Ist das das verheerende Wort, mit dem man ja im Grunde genommen jede Diskussion sofort beendet, weil wenn etwas alternativlos ist, brauche ich gar nicht mehr zu diskutieren. Es gibt ja keine Alternative. Ist das der Grundfehler des Ganzen?
Nach meiner Meinung nach ist er das, weil das ist genauso verheerend, etwas alternativlos zu bezeichnen. Es ist genauso verheerend, wie wenn man zu jemandem sagt, komm doch zur Vernunft. Weil man damals suggeriert, dass er von vornherein unvernünftig sei. Ja, und wenn als alternativlos das bezeichnet wird und man hat einige damals auch honorige Persönlichkeiten, Wirtschaftswissenschaftler und herausragende Persönlichkeiten, die dann auch davor gewarnt haben und die Risiken, und das wurde alles weggewischt mit der Behauptung, ja, dann ist man gegen Europa, dann ist man gegen die europäische Idee, nur weil man schon allein Kritik angemeldet hat. Das hat quasi mit dieser sogenannten Alternativlosigkeit dann eine verheerende Wirkung gehabt und schlussendlich zur Parteineugründung sogar geführt.
Entschuldigung, ganz kurz dazu nochmal zurück. Also ging es damals nicht eher darum, dass die Europäische Union quasi auseinandergebrochen wäre, weil zum Beispiel Griechenland dann nicht mehr hätte Mitglied sein können? Also war das nicht auch die, also es hatte ja sozusagen auch Folgen, die Debatte. Es war ja nicht nur so, bist du für, bist du gegen, sondern es ging ja auch um dieses Solidaritätsprinzip innerhalb der Europäischen Union, wenn ich mich recht erinnere.
Na, es ging vor allen Dingen darum, dass die Kriterien von Maastricht eingehalten werden sollten. Und dafür heißt es, dass kein Land für die Schulden eines anderen Landes aufkommt. Das war der Maßstab, der festgelegt war. Und der wurde jetzt dadurch ausgehebelt, dass wenn nichts, keine Maßnahmen ergriffen worden wären, wäre natürlich die Pleite von Griechenland gekommen. Das ist gar keine Frage, mit ebenfalls verheerenden Wirkungen. Aber sozusagen die Diskussion darüber zu ersticken, dass das nicht in aller Breite auch nochmal klar gemacht wurde. Und ansonsten, ich kann mich entsinnen, das ist so mir hängen geblieben, ich weiß nicht mal, wer das dort kolportiert hat, da ging es so sinngemäß darum, also wenn du dagegen bist, dann fahren doch jetzt hier wieder in 14 Tagen Panzer durch Europa und wir haben Krieg, so ungefähr. Ne? Das war dann die drastische Auswirkung, wenn ich dagegen bin. Aber das ist ein bisschen für meinen Geschmack etwas zu dick aufgetragen.
Jetzt muss man natürlich zur Ehrenrettung quasi der ganzen Veranstaltung damals sagen, ich kann mich noch daran erinnern, weil ich dann als Korrespondent in Brüssel anfing. Da fing Nachtsitzung freitags 22 Uhr der Finanzminister an, weil dann die Börsen geschlossen hatten und auch die Börsen in New York, weil man dann ein Wochenende Zeit hatte, um sich neue Lösungen zu überlegen. Worauf ich hinaus will, es war ja stellenweise auch kaum Zeit. Die Frage ist jetzt, bringt uns nicht weiter, wie hätte eine Diskussion aussehen sollen, weil es ist jetzt 10 Jahre her. Aber gibt es nicht auch Momente im politischen Betrieb, wo man eben die Zeit nicht hat, um erstmal 8 Regionalkonferenzen abzuhalten und 24 Kreisversammlungen?
Ja, aber Entschuldigung, wir haben ein gewähltes Parlament, wir haben im Bundestag, wir haben Bundesrat als Länderkammer, wir haben auf Länderebene die Länderparlamente und die sind alle legitimiert. Auf die Zeit haben die Macht bekommen und die treffen die Entscheidung. Und wenn man dann immer wieder zu dem Schluss kommt, dass, wenn wichtige Dinge zu entscheiden sind, dass das erstmal gemacht werden muss von jemandem Einzelnes und es ist keine Diskussion möglich, dann muss man sich dann überlegen, ob man nicht eine präsidiale Staatsform wählen, wie in Frankreich. Also was ich meine ist, wenn wir das schon machen, wenn wir schon Leute wählen und immer sagen, dass die Herzkammer der Demokratie ist der Deutsche Bundestag in Berlin, dann müssen solche Entscheidungen auch dorthin entsprechend verlagert werden.
Also wenn wir uns die Regeln gegeben haben, müssen wir uns dran halten, ja?
Das meine ich schon. Das ist schon die Mindestvoraussetzung. Es gibt in gewissen Ausnahmefällen, das Gesetz gibt es ja auch vor, wo einzelne Entscheidungen getroffen werden können oder gerade jetzt Haushalt ist nicht beschlossen, dann wird halt das im Rahmen der Ermächtigung geregelt, dass man weiter handlungsfähig bleibt, nicht, dass es so einen Shutdown gibt wie in Amerika und sowas. Das gibt's auch für andere Sachen, aber man sollte sich trotzdem generell an die Gesetze halten, die man sich selbst gegeben hat.
Darf ich Sie noch mal was fragen, Herr Herrmann? Also ich habe gerade noch mal kurz nachgedacht. Sie waren ja da so 40 ungefähr, ne? Weiß nicht, ich bin ganz schlecht im Rechnen, aber also egal, jetzt, ist ja auch schon eine Weile her.
Vielleicht bin ich dann 47.
Nee, dann waren Sie irgendwie Mitte 30 oder so. Was hat Sie damals, also als Person, so als CDU-Wähler, als Polizist, was hat Sie so elektrisiert an der Frage der Euro-Rettung?
Na, weil ich bin ein großer Freund von Recht und Gesetz. Ja, und der große Bruch, Helmut Kohl hat damals versprochen, ne, wird niemandem was genommen, es wird nichts teurer werden, kein Land muss für die Schulden eines anderen Landes aufkommen. Und das wurde einfach weggewischt. Es wurde die eigene Regel, die man sich gegeben hat, wurde nicht eingehalten. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Darüber hinaus hat man da schon gemerkt, das war damals unter Merkel auch schon ein Problem, was irreguläre Migration und Zuwanderung betraf, war erheblicher Nachbesserungsbedarf erforderlich. Schon vor 2015 war die, was Schengen anbelangt und das Dubliner Übereinkommen, war schon eine gescheiterte Baustelle. Ja, das hat man auch im Nachgang jetzt in der parlamentarischen Aufarbeitung, insbesondere als man die Gesetze angepasst hat nach 2015 in der Legislatur, wo ich auch im Bundestag war, haben auch bei den Sachverständigenanhörungen, hat man dort offen zu eingeräumt, dass das Konzept von Schengen und das Dubliner Übereinkommen vollkommen nicht tragfähig war. Es war nicht praxistauglich, haben die Sachverständigen dort eingeräumt. Und das, was die Sachverständigen 2017 im parlamentarischen Anhörungsverfahren dort mitgeteilt haben, habe ich als derjenige, der die Gesetze ausführen muss, schon vor 2015 am eigenen Leib gespürt. Und dann wusste ich schon, dass bei der CDU hier irgendein Bruch stattfindet. Und die CDU, die steht stand für Wohlstand, für innere Sicherheit, für wirtschaftliche Stabilität. Und das ist alles das, was damals so ein bisschen weggebröckelt ist. Und von daher war ich dann geneigt, auch mich von der CDU wegzubewegen.
Wir sind dann jetzt ja nahtlos von der Euro-Rettungspolitik in die vielbeschworene Migrationskrise übergewechselt, 2014, 2015. Da war gerade die Euro-Rettung beendet, dann kam Budapest und kamen die vielen Flüchtlinge über den Balkan. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist das, was Sie ja fast schon wütend macht, ist die berühmte Nicht-Grenzschließung oder eben die Nicht-Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze. Dass man also gesagt hat, wir holen die Leute da in Budapest aus dem Bahnhof raus, die da sitzen, lassen sie nach Deutschland fahren und hernach halten wir niemanden an der Grenze auf.
Also die, ich kritisiere nicht die Nicht-Grenzschließung, die Grenze war nie geschlossen, das ist halt Schengen. Ne? Also, aber was ich dort kritisiere, ist, dass man nicht nach dem eigenen Recht gehandelt hat. Und das sieht vor, dass Drittstaatsangehörige für den Aufenthalt und die Einreise nach Deutschland ein gültiges Ausweisdokument und einen Aufenthaltstitel benötigen. Das könnte auch sogar eine Durchführung, eine Aufenthaltsgestattung im Asylverfahren aus Ungarn sein. Ne? Wenn es Schengen wirksam ist, wäre das okay. Aber dort sind hunderttausendfach, millionenfach ohne jegliche Identitätsnachweise einfach nach Gutdünken, nach Gutsherrenart eingeladen wurden. Frau Merkel hat es versucht im Nachgang zu legalisieren, indem sie gesagt hat, wir verzichten auf Zurückweisung. Und das ist nach wie vor immer noch die aktuelle Rechtslage. Es wird nicht zurückgewiesen. Jeder, der bei der jetzt stattfindenden Grenzkontrolle Asyl sagt, der kann sogar ein Papier haben aus Griechenland, was ihn dort als anerkannten Asylbewerber in Griechenland ausweist, der kommt hier zur Einreise, der wird nicht zurückgewiesen, wenn er sagt Asyl.
Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagt, darauf angesprochen, wir hätten es nicht bewerkstelligen können. Wie hätten wir das machen sollen bei der Masse an Menschen?
Herrn de Maizière habe ich auch sehr genervt mit Anfragen und ich habe auch, als er sein Buch Regieren hier promotet hat, in Waldheim, wo ich übrigens aufgewachsen bin, Perle des Schobolzer hat es sehr schön in Waldheim mal konfrontiert damit. Und ja, de Maizière ist kein Innenminister gewesen, sondern ein Parteisoldat. Der hat Frau Merkel loyal zur Seite gestanden als seine CDU-Vorsitzende, aber de Maizière hat nicht als Innenminister gehandelt. Und die Bundespolizei wäre problemlos in der Lage gewesen, das zu bewerkstelligen. Wir wären ja nicht alleine gewesen. Es hätte ja auch einen Effekt gehabt auf Österreich, ja, auf Ungarn selbst. Was Sinn gemacht hätte, wäre, wenn man als europäische Partner, als europäischer Sicherheitsverbund, die Säule gibt's ja auch im europäischen Recht, dass man dort Ungarn geholfen hätte, vor Ort dort die Migrationskrise zu lösen.
Das, da müsste ich mal gerne mal einhaken. Mhm. Also wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, das stimmt, also ich weiß nicht, vielleicht kann ja Malte im Nachhinein noch einen O-Ton rausrücken. In meiner Erinnerung war es so, dass Orban schon damals, 2015, gesagt hat, also dieses Problem hier, also das hat er, glaube ich, sogar in diesem Bahnhof gesagt, ist nicht unseres, das ist ein Problem Deutschlands.
Das hat er im Europaparlament gesagt.
Ach, das hat er im, Entschuldigung, danke schön. Und es tut mir leid, wenn ich das sage, aber nee, es tut mir eigentlich überhaupt nicht leid, wenn ich das sage, aber mir fehlt einfach diese humanistische Komponente in dem, was Sie erzählen. Sie haben rechtsstaatlich und als Polizist sicher Recht, würde ich Ihnen, also das möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber ich erinnere mich selbst gut daran, ich wohne ja hier in Brandenburg, man kommt hier raus aus Berlin, ich habe hier selber so eine Familie, nachts eine wirklich, Entschuldigung, aber halb verhungerte, abgerissene Frau mit zwei kleinen Kindern, die völlig entkräftet waren, hier ins Aufnahmeheim bei uns im Dorf gebracht, ja, und hatte, also da muss man schon ein Herz aus Stein gehabt haben, um da nicht auch Mitgefühl zu entwickeln. Und ich habe natürlich mich auch gefragt, ob wir das schaffen als Land und als Gesellschaft, ja, wenn in einem Heim mitten in der Flüchtlingskrise niemand wartet und niemand sagt, ja klar, hier sind Sie richtig, hier ist das Formular, sondern muss das sein, ja. Und ich habe mich auch gefragt, dass wir gerade als Ostdeutsche doch irgendwie auch eine Geschichte haben, mal ganz abgesehen von der gesamtdeutschen Geschichte, die da vorlag, aber wir haben im Jahr 1989 erlebt, dass wir mit offenen Armen und ohne Papiere, ich weiß, wir waren nach dem Grundgesetz alle Bundesdeutsche, ja, aber die DDR hat sich schon eigenstaatlich verstanden erstmal. Ich finde, das ist auch eine moralische Verpflichtung. Also ich habe erinnern Sie sich an diese vielen Toten in diesem LKW, in diesem Transporter auf der Autobahn.
Behältnisschleusung, so ja, kann ich gut.
Ja, Behältnisschleusung, das ist ja ein furchtbares Wort. Aber,
ja, weil es unmenschlich ist.
Ja, genau, total unmenschlich. Aber was ich sagen will, ist, es schlug ja auch ein menschliches Herz, und zwar in vielen von uns damals.
Das ist doch das ist doch überhaupt nicht verwerflich, ganz im Gegenteil. Aber schauen Sie, in Guatemala leben die Kinder auf einem Müllkipper von $1. Was ist denn mit denen? Warum können die nicht kommen? Mhm. Also es geht doch nicht darum, nicht zu helfen. Natürlich soll geholfen werden. Und selbstverständlich sollen Leben gerettet werden. Das ist doch gar keine Frage. Aber ich bezweifle es, und das zeigt ja auch jetzt hier die Zeit, ich bezweifle es, dass es Deutschland alleine kann. Es ist nicht zu schaffen. Und wenn Sie diese Frau hier entdeckt haben, ich habe leider... Das Problem ist, Frau Meier, ich habe von dienstlichen Sachen, wo ich dienstlich Kenntnis habe, kann ich jetzt nicht im öffentlich werden lassen. Aber ich kann Ihnen aus meiner parlamentarischen Arbeit, ich war im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, Anis Amri, der 2016 der schwerste islamistische Terroranschlag in Deutschland. Hätten Sie nicht gewollt, dass dieser Anschlag verhindert worden wäre, als die Leute dort von Anis Amri mit dem LKW auf dem Weihnachtsmarkt zu Matsch und Mus gefahren wurden? Das wäre doch nur recht und billig gewesen, dass diese Leute auch ein Recht gehabt hätten, weiterzuleben. Und das hätte funktioniert, wenn man funktionierte Grenzkontrolle gehabt hätte.
Ich habe einen anderen Angang dazu, wenn wir jetzt ja hier eine richtig kleine Diskussion, ich befrag Sie gar nicht, ich diskutiere ja mit Ihnen gerade.
Aber ist doch schön, dass es so breit möglich ist, Diskussion.
Bin sensationell. Ich bin ganz froh darüber, genau. Ich habe einen anderen Angang dazu. Ich sage immer, wenn es darauf kommt, also erstens würde ich jetzt die Frau aus der S-Bahn und Anis Amri nicht sozusagen in einen Topf werfen wollen, das verbietet sich, glaube ich. Aber es ist diese Situation, also diese Menschen sind hierher gekommen in einer Situation, in der das Land institutionell an einem Punkt war, an dem es das tatsächlich nicht schaffen konnte. Ja? Und das ist auch eine politische Verantwortung. Also das sehe ich auch wahrscheinlich so wie Sie, nehme ich mal an. Und das ist sozusagen der Haken an dieser ganzen Geschichte, wie sie abgelaufen ist. Also das Versprechen von Humanität und Rechtsstaatlichkeit steht es für mich ganz oben. Aber es war nicht umsetzbar. Das lag aber auch daran, dass es einfach wahnsinnig viele Menschen und eben auch niemand wusste, wer sie wirklich waren. Ja, das stimmt. Also da gebe ich Ihnen auch recht, ja.
Und man kann doch noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, Stichwort Rechtsstaatlichkeit, jetzt haben diese Menschen ihr Recht wahrgenommen und haben ein rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen. Und Asylverfahren wurde geprüft und jetzt stellt man fest, vollziehbar, ausreisepflichtig. Über 200.000 Menschen noch aktuell. Ich glaube, das nähert sich sogar fast der 300.000 Marke. Und man schafft es nicht, ja, schon seit 2015, man schafft es nicht, diese Menschen wieder zurückzuführen. Und das ist auch ein Armutszeugnis. Und dafür gehört es eben auch, dass man konsequente Rückführung betreibt. Nur dann kann man glaubwürdig auch so eine weitere humanitäre Hilfe gewährleisten. Es funktioniert nicht, wenn man quasi das Signal raussendet, vollkommen egal, was der Antrag, wie er geprüft wird. Du hast nichts zu befürchten, du kannst weiter hier in Deutschland bleiben. Dann hat man das Chancenaufenthaltsgesetz ins Leben gerufen. Da habe ich mal für den Landkreis Leipzig, weil ich noch im Kreistag als Ehrenamt tätig war, habe ich mal gefragt, im Dezember letzten Jahres wurde das von der Ampel aktiviert, Chancenaufenthaltsgesetz, und wollte wissen, wie viele Personen im Landkreis Leipzig davon Nutznießer geworden sind und wie viele jetzt berufstätig waren. 73% direkt ins Bürgergeld. 73% der Leute, die dieses Chancenaufenthaltsgesetz nutzten, eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, anstatt eine Duldung, direkt im Bürgergeld gelandet. Und das, ich habe es leider nur für den Landkreis Leipzig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch bundesweit ähnlich aussieht. Und das ist weiter was, wo wir dran arbeiten müssen, zwingend, weil mein Nachbar zum Beispiel oder viele aus unserem Dorf, die ich kenne, sind nicht bereit, inklusive mir, permanent dafür sozusagen Ressourcen und Mittel verfügbar zu machen, um den Leuten, oder es fehlt das Geld dann für die Leute, die es wirklich brauchen.
Und ist es nicht der Wahnsinn, dass in unserer Gesellschaft sich die Leute dann quasi über den, also in der Nachbarschaft, man jetzt nicht ihren Nachbarn, sondern hier in so einem Dorf, in dem sie ja offensichtlich auch wohnen, dass man da quasi scheel auf die guckt, die es betrifft. Also ich sehe hier an der S-Bahn-Station morgens die Frauen mit ihren Kindern, die Kinder zur Schule bringen. Oder ich sehe die Leute, die meine Nachbarin seit 2015 betreut. Das sind Afghanen, die müssen ständig, also die geben sich wahnsinnig viel Mühe, aber ständig Angst haben, abgeschoben zu werden. Ja, also es ist, einerseits beschäftigen wir die Betroffenen damit, dass sie sich in einem undurchdringlichen Regelsalat zurechtfinden. Und andererseits werden sie auch noch beäugt von ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern und die sagen, ja, hast du das überhaupt verdient, dass du jetzt hier so, dass deine Kinder zur Schule gehen, dass du, also das, oder bist, wer bist du überhaupt, ja, so dieses Misstrauische, das ist eigentlich, ich bedauere das sehr.
Aber ich darf es, um es quasi auf den zuzuspitzen, ja. Wenn ihre Nachbarin oder die in der Nachbarschaft hier, die als afghanische Flüchtlingsfamilie und sich Mühe gibt, die könnte viel besser betreut werden und viel schneller integriert werden und schneller einen Kindergartenplatz und schneller Arbeit und schneller Sprache erwerben, wenn wir dafür sorgen, dass die, die nicht asylberechtigt sind, abgeschoben werden. Dann werden Ressourcen frei. Und zum Beispiel der Attentäter von Mannheim, der den Polizisten abgestochen hat, war auch schon vorher ausreisepflichtig. Ja, also und das darf man halt nicht vergessen. Und bei all den guten, es gibt solche Beispiele, ne? Und wir müssen uns einfach nur an Recht und Gesetz halten. Und das heißt, dass als abgelehnter Asylbewerber ist der Aufenthalt zu beenden.
Ich versuch's mal so, Herr Herrmann. Sie sind ja Polizeihauptkommissar bei der Bundespolizei hier und sind, wenn ich das richtig lese, für Drogenkriminalität und Abschiebung oder Rückführung zuständig.
Das war früher mal. Aber ganz wichtig, das ist nur mein Beruf, ich bin nicht in dieser Funktion hier.
Ja, ja. Ich will damit nur sagen, Sie haben einen anderen Blick als Anja und ich auf die ganzen Geschehnisse, weil Sie einfach ganz andere Dinge jeden Tag erleben. Ist es, also wenn ich euch beiden zuhöre, ist eine Brücke, über die wir alle gehen können? Ich meine, dieses 2015 war, ich glaube, das werden Sie auch nicht bestreiten, eine absolute Ausnahmesituation. Das ist ja heute nicht mehr so. Das war wirklich eine Ausnahme. Ist nicht das eigentliche Problem, dem wir immer noch ja bis heute nachhängen, dass wir, ich will vielleicht nicht sagen, daraus keine Konsequenzen gezogen haben, aber dass wir es nicht geschafft haben, daraus Schlüsse zu ziehen, dass eine andere Situation entsteht. Ich meine, wenn wir uns jetzt hier beispielsweise einfach nur mal in Leipzig aufhalten, wir müssen nur 500 Meter weitergehen, da steht wieder eine Zeltstadt, in der Flüchtlinge aufgenommen werden für die ersten Wochen. Das gibt's in dieser Stadt in mehreren Orten. Die Wohnungen sind inzwischen knapp geworden. Das ist überall in Deutschland so. Ist die Frage, ist das Problem, dem wir jetzt eigentlich hinterherrennen, dass wir zu lange gewartet haben, um Konsequenzen zu ziehen? Ich frage jetzt mal nicht, wie die dann aussehen könnten, aber ist nicht das erstmal ein Problem, dass eigentlich nicht viel nachgefolgt ist?
Das könnte eine Erklärung sein. Ich möchte dazu meine Ehrenrettung noch das einfügen. Ich meine, ich habe sicherlich einen anderen Blick, aber ein Arzt, ja, der nur mit kranken Menschen zu tun hat, der wird auch nicht deswegen automatisch zum Alkoholiker, weil er nur noch von Krankheit umgeben wird, ne? Also umgeben ist. Das wollte ich nur noch einfügen. Aber Sie haben vollkommen recht, es wurde sich viel zu viel Zeit gelassen. Und man fängt jetzt erst, wir haben 2024, und wenn man mal schon jetzt mit Blick auf den Landtagswahlkampf so guckt, was das so für Themen angeschnitten werden, gerade insbesondere auch von meiner Partei, sind es genau die Themen, die unter den Nägel brennen, nämlich innere Sicherheit, ja, die Finanzierung von Schulen, und es hängt alles mit allem zusammen. Man muss glaubwürdig jetzt eine Politik den Bürgern eröffnen, um zu sagen, wir bekommen es in den Griff. Wir reden nicht nur, sondern wir machen das.
Ihre Partei ist jetzt die CDU.
Ja.
Die ursprüngliche Frage hier heute war, wie diskutieren wir eigentlich miteinander? Das ist ja schon fast eine Metaebene. Würde ich gerne auf einen anderen Punkt mal kommen. Sie sind 2013 in die AfD gegangen und relativ zügig hatte die AfD damals ein Etikett. Das sind die Rechten, das sind die Rechtsaußen-Vorsicht, das sind die Schmuddelkinder. Ich weiß nicht, ob der Begriff Nazis auch schon fiel, aber auf jeden Fall war ganz klar, das geht alles überhaupt gar nicht. Zu der Zeit. Heute wären sehr viele wahrscheinlich sehr froh, wenn das Parteiprogramm der AfD noch das wäre von 2013. Aber ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem, dass wir sehr schnell Dinge etikettieren, wo dann rechts drauf geklebt wird, weil dann müssen wir darüber gar nicht diskutieren?
Ja, aber das verliert dann irgendwann mal an Schärfe oder diese Klinge ist nicht scharf genug, ja, weil es quasi bei jedem Anlass sozusagen immer diese rechtspopulistische Ecke gibt. Das versucht man auch insbesondere bei der CDU. Wenn der Minister bei den Kretschmer sich einsetzt für Frieden der Ukraine, ja, dann tönt es aus den Twitter-Kanälen von Grünen aus Berlin, von Abgeordneten, wie kann denn das der Ministerpräsident von Sachsen, das geht ja gar nicht, und rechts und so weiter. Ne? Und er spricht nur von Frieden. Und so schnell bekommt man diesen Stempel aufgedrückt. Ich habe das aber damals durchgehalten, weil um mich herum, zumindest zur damaligen Zeit, waren Bauingenieure, da waren Augenärzte, Wirtschaftsprofessoren. Das waren alles Leute, mit denen man zusammensaß, und die hatten genau dieselbe Sicht auf die Dinge und haben genau die gleichen Probleme gesehen und hat gesagt, jetzt versuchen wir das politisch in einer Maßnahme zu kanalisieren und wir wollen das ändern. Die sind jetzt alle mit der Zeit nicht mehr Mitglieder der AfD, weil es dann auch zu derbe wurde und wie Sie sagten, der Studienrat aus Thüringen da zu viel Einfluss gewonnen hat. Aber zu diesem Zeitpunkt hat man es ertragen, ne? Weil man war nicht allein und die Leute, die um einen rum waren, das waren jetzt keine Verrückten oder irgendwelche Schreihälse, sondern das waren ganz vernünftige Menschen aus der Mitte der Gesellschaft und von daher war das okay, da hat man es durchgestanden.
Ah, da ist eine tolle Gelegenheit, Sie mal zu fragen, wenn Sie schon bei der Gründung der Partei dabei waren. Es ist ja von Anfang an aufgefallen, dass also überwiegend Männer schon gleich von Anfang an bei der AfD mitgetan haben. Und auch heute ist ja, würde ich mal sagen, auf jedem AfD-Parteitag viel Platz auf dem Frauenklo. Aber ich sage jetzt mal so etwas überspitzt. Aber haben Sie es selber bemerkt? Und können Sie sich erklären, warum die Ideen der AfD für Männer interessanter oder anschlussfähiger sind oder waren als für Frauen?
Also da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich bin quasi direkt Frauke Petri in die Arme gelaufen, damals im April 2013 in Döbeln. Ja. Und es ist nachweislich eine Frau. Und auch bei unserem Kreisverband waren bei den ganzen Stammtischen waren immer, also mindestens 3 oder 4 Frauen dabei, die ganz elementar waren als also hier Rechnungsprüfer oder andere. Also die auch waren bei Parteitagen.
Die Kaffeekasse verwaltet haben. Nein.
Also Rechnungsführer ist wichtig. Also wenn die Parteifinanzierung nicht in Ordnung ist, dann geht es ratzfatz schief. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht nur eine Kaffeekasse für. Ne? Oder wenn es darum geht, ein Mietauto dann zu organisieren und zu Bundesparteitagen zu fahren, weiß ich auch, bei uns waren immer, ich kann jetzt den Namen sagen, jedenfalls waren Frauen die Säulen, die da auf die man sich verlassen konnte und das passiert ist. Also ich bin da der falsche Adressat. Ich habe da.
Schade, es hätte mich mal interessiert. Na gut.
Aber gehst du denn mit bei der Analyse oder der Bemerkung, dass wir mit dem Etikett rechts ein bisschen freigebig waren, vor allen Dingen möglicherweise auch noch sind, um damit eine Diskussion aufzuhalten?
Also in meiner Erinnerung, gerade in Sachsen, das ist, glaube ich, nicht ganz korrekt, aber für mich hat sich immer Pegida mit der AfD vermischt in meiner Wahrnehmung. Und das war ja schon sehr, sehr früh, schlugen die ja Töne an. Also da war nicht mehr viel von Euro-Rettung, ja. Das war dann irgendwie Galgen am Augustusplatz und so, ja. Und deshalb habe ich das ging mir auch das selber schnell von der Hand, muss ich sagen. Und ja, ich glaube, dass Sie, Herr Herrmann, da auch recht haben, dass man putzt sich das schneller von der Backe dann, ne? Also man hat es belegt mit einem Label und hofft, dass es dann irgendwie quasi geächtet ist und weggeht irgendwie. Aber das hat sie ja bekanntlich nicht getan. Also ja, vielleicht war man da ein bisschen zu schnell damit. Ich würde es wahrscheinlich heute wieder genauso sehen, ja. Also muss ich jetzt mal dazu sagen. Ich will mich hier gar nicht so, will jetzt gar nicht mal so tun, als wäre ich viel schlauer geworden in den Jahren. Aber es war möglicherweise nicht hilfreich.
Es gab ja, das muss man ja auch immer noch einen Gedanken einfügen, 2015, 2016, auch politisch eine ziemliche Sondersituation. Wir hatten eine CDU-Kanzlerin, die Opposition bestand aus Grünen und Linken. Und die CDU-Kanzlerin machte mit dieser Flüchtlingspolitik jetzt nicht eine klassische CDU-Politik, für die Herr Herrmann in der CDU war und für die ja auch viele CDU-Mitglieder sehr, sehr mit zusammengezogenen Mundwinkeln da gesessen haben. Also es war ja eine wirklich, also wo sollte die Opposition da im Grunde genommen denn herkommen, wenn nicht die CDU sich selber Opposition gemacht hätte? Das war ja, glaube ich, damals auch ein großes Problem, dass die andere Sichtweise kaum vorgekommen ist. Hast du das auch noch so in Erinnerung?
Ja, und gesellschaftspolitisch würde ich sagen, lief es auch in dieser Zeit auch durch das Fehlen der FDP und der Koalitionsführerschaft durch die Linkspartei Richtung Schwarz-Grün. Also das war eigentlich angepeilt. Ja? Das ist die Union oder vor allem die CDU hat sich auf die Grünen zubewegt und deren Themen. Und ich glaube, das ist, ich kann mich noch erinnern an Debatten auch damals bei uns in der Redaktion. Ich habe damals noch bei der Taz gearbeitet, dass man gesagt hat, das fühlt sich alles gut an, ja, und riecht nach Zukunft für eine Linke. Aber wenn die Reibungsflächen verschwinden, ja, dann wächst einfach der Unmut in der Bevölkerung. Also die Menschen brauchen Zuordnung und klare Erkennbarkeit von politischen Profilen. Und die räufelten sich damals, so, also die schabten sich so ab. Also interessant, dass wir darüber jetzt mal reden. Das ist schon so lange her, aber von hinten versteht man immer alles.
Ich würde dem bekennenden Konservativen gerne noch einen Ball zu spielen. Wir haben hier im Wahlkreis Ost mit Carsten Schneider gesprochen, Sozialdemokrat aus Erfurt, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Und ausgerechnet von ihm kam ein Argument, was ich sonst eher von Mitte rechts oder teilweise ganz rechts und inzwischen auch aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht immer wieder höre. Hören Sie mal.
Ich glaube, dass die mediale Diskussion in Deutschland zu einseitig ist, ja, das glaube ich. Und dann oftmals auch herdentriebsmäßig und zu wenig Querstimmen mit drin sind. Und ich meine, ich habe meine politische Auffassung, die hatte ich auch, als ich noch nicht Abgeordneter war. Und ich will eigentlich informiert werden und nicht in eine Richtung getrieben werden. Auch die Differenzierung zwischen, wer hat hier wirklich was zu sagen und wer ist die schrillste Stimme, dann läuft es doch, dass die schrillste Stimme genommen wird und in der Einordnung ein bisschen dann letztendlich fehlt.
Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hier im Wahlkreis Ost. Die gesamte Folge, wie alle unsere Ausgaben, können Sie werbefrei nachhören in der App der ARD Audiothek. Aber Lars Herrmann, hat er recht? Kommt Ihnen das auch manchmal so vor?
Mich wundert, dass ich Herrn Schneider das erste Mal so ruhig sprechen höre. Ich kenne ihn noch aus der Zeit, wo er kein Ostbeauftragter war und trotzdem Teil der Bundesregierung, also der Bundesregierung tragenden Fraktion war. Da hat er auch mal bei seinen Reden dolle rumgeschrien, um Applaus zu ernten von dem ganzen Plenum. Aber er hat recht, er hat tatsächlich recht. Ich bin gelegentlich, gucke ich Tagesschau oder Heute-Journal, aber wirklich nicht immer, weil es nur schwer zu ertragen ist. Also ich habe immer, also meine persönliche Meinung ist, ich werde dort immer belehrt. Ja, ich bekomme keine Nachrichteninformationen, die irgendwie... Womit der Fakt erzählt wird, sondern ich bekomme immer noch so einen Hauch mit, das ist gut, das ist nicht so gut, das ist ganz, ganz böse. Und das merkt man schon, wie sie sich dann die Moderatoren dort aufstellen, wie die Stimme sich hebt oder senkt. Und das brauche ich nicht. Ich habe dieser klassische öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er jetzt existiert, ist erstens nicht zu finanzieren, also das ist immens und muss sich viel mehr, also man fragt sich, ob jetzt wirklich jedes Bundesland unbedingt 3 Radiosender braucht. Übrigens, ich bin ein großer Fan von MDR aktuell, weil wenn ich eine Viertelstunde habe, um auf Arbeit zu kommen, dafür würde ich bezahlen, da würde ich echt Geld dafür ausgeben, weil dann bin ich in einer Viertelstunde und 20 Minuten auf dem Stand der Dinge. Ja? Das reicht mir. Aber wenn ich Tagesschau in 24 Sekunden gucke, bin ich kein bisschen schlauer.
Aber Sie haben die Tagesschau auch abends in einer Viertelstunde. Ich wollte gerade nachfragen, was ist denn das, was Ihnen in der Berichterstattung bei der Tagesschau, beim Heute-Journal, also in den öffentlich-rechtlichen Medien, das Gefühl gibt, Sie werden belehrt?
Das geht schon los, wenn man dort sich einen abbricht und mit Ihnen mit diesen Gender-Geschichten.
Aber das findet in der Tagesschau nicht statt.
Ja, jetzt nicht mal, weil die Debatte drüber geführt wurde. Dann hat man ganz schnell zurückgerudert. Aber das war eine Zeit lang, ging das los. Auch meine Lieblingsnachrichtensprechung ist ja Gundula Gause. Ja, die habe ich auch noch nicht.
Heute-Journal?
Ja, und, aber auch dort merkt man, Klaus Kleber damals, das war ein fantastisches Duo, aber er ist ja schon in Rente gegangen. Aber jetzt merkt man schon, wie das mit den Einspielern, wie das, was für Nachrichten so gebracht werden. Das ist, als letztes Beispiel nehmen wir was in jüngster Vergangenheit Biden. Jetzt, nachdem er sozusagen auf seine Kandidatur verzichtet hat, jetzt erst hört man, der war ja schon älter und hatte Schwierigkeiten, sich an Sachen zu erinnern. Das ging schon die ganze Zeit so. Das hat man in den sozialen Medien, waren die Auftritte von Biden, da hat man Bilder gesehen, die wirklich, wo man sich gefragt hat, Mann, was ist mit dem los? Da ist doch irgendwas stimmt doch nicht, ne? Und im Heute-Journal habe ich dann aber Bilder gesehen, wo er ganz super rüberkam. Ne? Dann wurde das also geframed, als ob alles in bester Ordnung ist. Und dann klaffte eben, ich hatte eine, wie nennt sich das? Ich leide da an einer Dissonanz, kognitive Dissonanz, was mir die Tagesschau oder Heute-Journal zeigt und was ich aus sozialen Medien, die Informationen, die ich dort bekomme.
Jetzt können wir das natürlich im Moment nicht überprüfen. Ich habe da auch andere Berichte auch zum Zustand von Joe Biden in beiden Sendungen gesehen. Aber wir sind ja offenbar, ist ja bei Ihnen, kommt ja so ein Gefühl rüber, das ist es nicht mehr. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie könnte denn so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk Ihnen da wieder näher treten und sagen, wir machen sie jetzt anders? Also wie kann man denn gegen so ein Gefühl, was ja offensichtlich ganz viele haben, dieses Gefühl?
Er könnte mich von den Gebühren befreien.
Dann gäbe es ihn nicht mehr.
Nein, das will ich ja nicht. Ich möchte aber, ich wäre dann eher so dafür, dass es der Markt regeln soll. Ja, und ich bilde mir zum Beispiel ein, dass MDR aktuell würden sich viele finden, die bereit sind, 2,50 Euro irgendwas zu bezahlen, um am Samstag irgendein Nachrichtenformat zu hören. Aber es müsste halt...
Aber damit können Sie ja kein weltweites Korrespondentennetz finanzieren.
Sie haben mich gefragt, was meine...
Sie gefragt, was ist das, also was müsste man für das, also was müsste man für dieses Gefühl machen, dass die Berichterstattung in Ihren Augen wieder objektiv ist?
Man darf Dunja Halali nicht allein in den Osten schicken. Ich habe das mal beobachtet, wie sie dann immer, sie war übrigens auch mal in meiner Heimatstadt Waldheim, weil da gibt es auch mal Montagsdemonstrationen, aber auch vereinnahmt von seltsamen Gestalten mit, aber da habe ich sie mal gesehen und hat dort Leute befragt. Ne? Und dann das war nicht gut. Also dieses Belehrende. Ne? Also denn man muss auch dann die Leute wirklich ernst nehmen und nicht nur so tun.
Also es fehlt ihnen auf der anderen Seite jemand, der konservativ belehrt.
Ja. Aber man braucht das Yin und Yang. Ne? Also man bräuchte.
Sigmund Gottlieb fehlt ihnen, ja.
Man bräuchte ein etwas konservatives Nachrichtenformat.
Jetzt brauchen wir Hilfe von den Zeitungen.
Ich muss noch mal Dunja Hayali kurz in Schutz nehmen. Also Sie mögen recht haben, dass das eignet ja vielen westdeutschen Journalistinnen und Journalisten, das kenne ich selbst, die dann sagen, ich fahre mal 5 Tage dahin und guck einfach mal, was passiert. Ja, so, wo man denkt, ja, das könntest du eigentlich schon seit 35 Jahren machen und das ist eigentlich auch kein Sondergebiet, sondern da leben Menschen ein ganz normales Leben und so. Aber wenn Sie sich erinnern, ist ja schon einige Jahre her, aber was Dunja Hayali da widerfahren ist, wie die angemacht worden ist.
Geht gar nicht.
Das ist doch furchtbar.
Ja, absolut.
Das kann man doch, also da, richtig. Wissen wir, das fällt auf die Leute vor Ort zurück, finde ich.
Ja.
Also da mag sein, dass jemand uninformiert ist und selbst wenn sie es nicht wäre, diese Art, ja, oder selbst wenn sie es wäre, so meine ich das, diese Art, über jemanden herzufallen, so du gehörst hier nicht her, was willst du überhaupt von uns, ist unwürdig gewesen. Das ist
mir
für meine ostdeutschen Landsleute immer noch wahnsinnig unangenehm.
Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber jetzt schicken Sie mal Dunja Halali ins Freibad in Berlin und dort mal live zu berichten. Die Leute werden auch nicht korrekt mit ihr umgehen. Also es ist quasi, gibt solche und solche überall. Ja. Genug, verrückte oder? Leute, die Verrückten werden immer mehr. Das ist eine Konstante im Universum, wenn sie am 31.12. Nachtdienst haben. Aber wie gesagt, es ging ja darum, wie man es ändern kann. Ich habe da keinen generellen Vorschlag. Aber
eben, weil ich hätte jetzt gesagt, das Modell, was Sie vorgeschlagen haben, findet ja in den Vereinigten Staaten statt. Da gibt es ja de facto fast keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man kann sich dann an NPR beteiligen, öffentlichen System, was einen verschwindend geringen Marktanteil hat. Und man kann ja jetzt nicht die Diskussionskultur in den Vereinigten Staaten als Vorbild nehmen, was am Ende dabei rauskommt, wenn jetzt nur noch der Markt alles regelt, oder?
Gar keine Frage, aber als nächstes Beispiel Maischberger oder überhaupt die ganzen Talksendungen. Es wäre für, gerade das passt zum Thema Diskussions- und Debattenkultur, es wäre doch mal wirklich wünschenswert, dass tatsächlich dort Menschen sitzen mit vollkommen unterschiedlichen Ansichten. Und dazu wird es zum Beispiel auch gehören, und glauben Sie mir, das fällt mir wirklich schwer, das zu sagen, aber da gehört es auch dazu, dann auch mal einen Vertreter der AfD mit dazu zu holen. Dann kann man das doch nutzen und sie entlarven, ne? und an der richtigen. Aber wenn dort quasi jemand von den Grünen sitzt, jemand von der SPD und ein Ruprecht Polenz, der zwar CDU-Parteibuch hat, aber trotzdem mehr den Grünen zugeneigt ist als alles andere, dann ist das keine Diskussionskultur, die ganze Breite wiedergibt.
Aber wir sind ja bei der Frage, müssen wir uns wieder zuhören lernen? Wie steht es um unsere Debattenkultur? Und wenn man sich beispielsweise so einen Auftritt von Sarah Wagenknecht anguckt, das wäre ja jetzt genau so eine Gegenposition, dann kann man doch sehr häufig erleben, dass Sarah Wagenknecht auf Fragen überhaupt gar nicht antwortet, sondern das sagt, was sie ohnehin sagen wollte. Also sowas funktioniert ja nur, wenn ich alles an einen Tisch, Tisch sitzen, wenn auch alle mit nach den Regeln mitspielen. Und das haben wir häufig ja eben bei Vertretern der AfD, aber jetzt auch bei Sarah Wagenknecht zum Beispiel erlebt, dass in besagter Sendung bei Meimrad Illner zum Beispiel, dass manche Fragen gar nicht geantwortet wurde, sondern sie sofort wieder zu dem kommt, was sie eigentlich sagen wollte. Dann funktioniert es doch auch nicht.
Ich kenne das sehr gut aus der Befragung der Bundesregierung. Da habe nämlich immer die Fragen, die ich gestellt habe, hat auch niemand beantwortet. Das hat zwar jemand was gesagt, aber nicht meine.
Das macht es nicht
besser. Das macht es nicht besser, aber dann, mir ist es bekannt. Aber das wäre doch dann Aufgabe der Moderatorin, des Moderators, dann darauf hinzuweisen, sie haben doch nicht meine Frage beantwortet. Und die Zuschauer sind doch dann, die Zuschauer bekommen doch dann mit, ob geantwortet wurde oder ob die Frage ausgewichen wurde, ob er sich gut geschlagen hat oder nicht. Die Zuschauer sind doch dann nicht dumm und merken, dass hier soll jemand an der Nase herumgeführt werden.
Also mehr Zutrauen in den,
absolut,
den Zuschauer.
Absolut. Ja,
und auch nochmal kurz zu den Befragungen der Bundesregierung. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Herrmann, und das hat sich verändert, wie Sie wahrscheinlich noch wissen. Also genau deshalb, weil auch die Abgeordneten irgendwann gesagt haben, was ist das jetzt hier für ein Kasperletheater? Ja? Irgendjemand, der gar nichts weiß, tritt ans Publikum. Die Fragen sind vorher eingereicht. Der Sprecher oder die Sprecherin und Staatssekretär sagt, ihre Frage beantworte ich wie folgt. Mhm. Und dann musste man sich wieder hinsetzen, hat aber gar nichts, war nicht klüger als zuvor. Und das hat sich ja zum Beispiel verändert. Das muss man jetzt mal zum sozusagen zum Ruhm unseres Parlaments auch mal sagen, dass er in bestimmten Teilen auch manchmal fähig dazu ist, sich selbst zu reformieren. Da war ich ziemlich froh drüber. Das lag übrigens unter anderem auch an den Journalistinnen und Journalisten, die sich darüber wirklich ununterbrochen jedes Mal wieder laut aufgeregt haben.
Also ich habe mich auch maßlos drüber geärgert, dass man, ich hatte immer meine Lieblingsfragen beantwortet, war damals Marco Wanderwitz, der war Staatssekretär.
Damaliger Ostbeauftragter?
Ja, der dann, er war ja dann ehemaliger Ostbeauftragter und war aber dort auch im Innenministerium Staatssekretär gewesen und er musste immer meine Fragen beantworten und er konnte es nicht. Mhm. Und das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und auch das zog sich dann durch auch viele andere Kollegen, ne, von der FDP. Aber ich habe das jetzt leider nicht mehr so mitbekommen, weil ich dann meistens arbeiten muss und mir dann höchstens dann immer die Fragestunde bei YouTube angucke. Aber habe ich schon lange nicht gemacht. Aber danke für den Hinweis. Das probiere ich mal.
Kommen die Minister selbst. Die Minister.
Sehr gut.
Und das ist auch richtig so.
Ja.
Und die wissen auch nicht immer, was gefragt wird.
Aber lassen Sie uns einen Sack jetzt zumachen, weil wir könnten jetzt noch 2 Stunden.
Stimmt.
Ins Internet kann man zwar ganz viel reinstopfen, aber muss ja auch noch jemand hören am Ende. Wenn Sie jetzt gleich wieder zurück in Ihr Dorf fahren, im Leipziger Land, dann am Stammtisch sitzen oder einfach zusammenfassen, was Ihnen Ihre Nachbarn so immer wieder sagen, was bei diesen ganzen Diskussionen schiefläuft. Wir haben noch knapp 5 Wochen, bis dann hier die Landtagswahl in Sachsen stattfindet und in Thüringen, in Brandenburg sind es dann noch 8 Wochen. Was müssen wir für die nächsten Wochen lernen in dieser ganzen Diskussion, in diesen ganzen Debatten, die auf uns zukommen?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Bürger eine vollkommen andere Wahrnehmung haben als die Wahlkampftreibenden der Meinung. Also den Leuten ist wichtig, dass wenn sie einen Facharzttermin brauchen und jetzt dort anrufen, erstens jemand ans Telefon geht und keine Woche brauchen, um einen Termin zu vereinbaren, um dann im Februar 2025 in der Uniklinik einen Facharzttermin zu bekommen. Die wollen sicher gehen, dass die Heizung im Winter funktioniert und sie für ihr Gas, wo die Heizung mit Gas noch läuft, auch das bezahlen können. Die wollen den Sprit bezahlen, um ihr Auto voll tanken zu können, um nach Leipzig zu fahren. Die wollen, dass der ÖPNV funktioniert und von Grimma oder von Döbeln oder von Naunhof nach Leipzig zu kommen, wo nicht jeder zweite Zug ausfällt. Die wollen in Ruhe gelassen werden mit Pride-Paraden, für die niemand irgendwie, also die finden, denen ist das, die wollen damit in Ruhe gelassen werden. Das ist, jeder soll leben, wie er ist, aber denen ist das vollkommen egal, ob jemand eine Regenbogenfahne am Rathaus hochzieht. Das ist vollkommen sekundär für die Leute, die ich kenne. Ne? Und das sind so viele kleine Punkte und damit darf man sie nicht malträtieren. Und Stichwort des Debattenkultur, nur weil jemand jetzt der Meinung ist, dass das nicht relevant ist, Regenbogenfahren, ist er deswegen kein schlechter Mensch. Er darf dann nicht in den Topf gehauen werden mit den Kaputten, die ja mit braunen Händen rummarschieren. und das sollte uns immer daran erinnern, dass es noch so die konservative ländliche Bevölkerung gibt, ja, die ganz, ganz andere Probleme haben als das, was uns hier die Leute weismachen wollen.
Was möglicherweise der angefahrene Journalist aus Berlin so sieht, Anja? Oder
ja,
die Journalistin?
Naja, also ich frage mich immer, wenn Sie das jetzt, bei mir geht ja dann auch immer so eine Stadt-Land-Schere öffnet sich sofort, ja. Ich bin ja eigentlich Berlinerin und gelernte Brandenburgerin. Ich finde, niemand behelligt irgendjemanden mit einer Regenbogenfahne, aber vielleicht ist es manchen Menschen im ländlichen Raum wichtig, gesehen zu werden. Und das kann dann eigentlich auch einem egal sein, ob die, also wenn es einen nicht interessiert, dann weht die Fahne da trotzdem. Das muss ich einfach mal sagen. Ich bin so froh, dass wir jetzt hier so gut geredet haben, aber das ist so ein Punkt, wo ich denke, das ist doch jetzt wirklich, warum sagt er das?
Ich wurde gefragt, was es ging an die Sicht, wenn ich in meinem Dorf unterwegs bin, wenn ich zur Gemeinderatssitzung gehe und wir hören dort ein Förderprogramm für, jetzt wollten sie irgendwas Ladesäulen, jetzt wollten sie bei uns Ladesäulen und ein Carsharing-Projekt starten auf dem Land, ja, wo sie ein Auto brauchen, um zu dem Standort des Carsharing-Autos zu kommen, ja, wo 2000 Einwohner auf einer riesen Fläche verteilt sind, wo niemand in der Lage ist, diese Carsharing zu betreiben. Jetzt gibt es Fördermittel und deswegen sollte man das machen. Und das brauchen die Leute auf dem Land nicht. Die Leute brauchen einen Bus, der funktioniert. Die brauchen einen Kindergarten.
Sie sind vielleicht mit Gerhard Schöne noch aufgewachsen. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Das muss ich immer so denken. Natürlich kann schon sein, dass man da jetzt etwas länger hin muss. Ich kann es ja mal sagen, ich habe hier mein privates Carsharing mit Nachbarn. Es ist doof auf dem Land, ich verstehe das alles, aber warum sollte man es nicht versuchen?
Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt die Fahne im Grunde genommen so verstanden, die Regenbogenfahne einfach als Symbol für etwas, was im Grunde genommen mit der Lebenswirklichkeit in Patenstein, Naunhof, Morgenröte, Rautenkranz, Limbach-Oberfrohna, jetzt nicht vorrangig was.
So wollte ich es verstanden haben. Ja, so wollte ich es verstanden haben. Ich wollte jetzt nicht, Sie hatten gefragt, also ich wollte ganz deutlich antworten, aber ich finde es trotzdem super, dass im Rahmen der Debattenkultur, finde ich, wir haben mir das ganz toll gemacht. Auch wenn, auch dass Sie das mit mir ausgehalten haben, Frau Meier, das ist bis zum Schluss, also ich hab's nicht ganz, nee, ganz großartig.
Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und mit sehr gern gesprochen haben.
Wenn Sie uns noch was mit auf den Weg geben wollen dann und das auch mit ausgehalten haben, jetzt die Minuten bis hierhin, wahlkreis-ost@mdr.de. Dank an Lars Herrmann, ehemals Bundestagsabgeordneter der AfD, heute Mitglied der CDU Sachsen und im Hauptberuf bei der Bundespolizei. Und an Anja Meier, die Chefreporterin, jetzt fange ich auch schon an zu stottern zum Schluss, Anja. Und danke an Anja Meier, die Chefreporterin des Fokus. Danke, Anja.
Ja, bitte, Malte, bitte, Herr Herrmann.
Vielen
danke,
Dank.
Herr Herrmann. Danke,
danke Malte. Ihnen.
Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf einen Podcast der geschätzten Kollegen, bei dem es sich aus meiner Sicht wirklich lohnt, mal reinzuhören. Es geht um den Chemnitzer FC, es geht um Misswirtschaft, es geht um Nazi-Fans, es geht aber auch um die Liebe zu einem schwierigen Fußballverein. Ein Jahr lang hat Per von der Wühlbecke den CFC begleitet und was dabei rausgekommen ist, da muss man sich manchmal immer mal wieder kneifen.
Dass einer der schwärzesten Tage mit Sicherheit auch im Verein gewesen ist. Niemand wusste, was überhaupt Sache ist.
Als Chemnitzer Junge überlegt man sich dann schon, wie kann das eigentlich schon wieder passieren?
Was erwartest du von der Sitzung?
Ja, ich glaube, dass es hier ziemlich hoch hergehen wird.
In Hamburg erfahren, dass eigentlich der Verein teilungsunfähig ist.
Ganz kurz festhalten. Also Sie wissen, dass in der Halle jemand war, der die Kamenitzer Furor-Fahne geschwenkt hat, der ein bekannter Rechtsextremist ist. Das wissen Sie.
Ja.
Und da muss man ganz klar von rechtsextremen Strukturen sprechen.
Wir wollen nicht ein Lippenbekenntnis dem anderen Lippenbekenntnis folgen lassen. Wir wollen uns wirklich an Taten messen lassen.
Weil wir Familien im Stadion bekommen wollen, um das Stadionerlebnis an sich ja so zu gestalten, dass da wirklich auch Familien Spaß haben im Stadion und eben nicht Angst haben.
Wir gehen Schritte, konkrete Schritte.
Egal ob Stehplatz oder Sitzplatz, die Ticketpreise für Kinder auf 2,50 € reduziert.
dass wir einfach ein Verein sein wollen, der offen für jeden ist.
Sollten die Leute himmelblaues Herz haben.
Und jeder, der sich nicht an das Leitbild des Vereins hält, der darf dann einfach auch nicht Bestandteil des Vereins sein.
Wenn der Chemnitzer FC mit dieser Konstellation an Leuten, die da jetzt gerade da sind, wenn das in der Konstellation nicht erfolgreich ist, dann wird es nie mehr erfolgreich.
Mit himmelblauem Herz. Der Neustart des Chemnitzer FC ist ein Podcast von MDR Sport im Osten.
Und eben den neuen Podcast mit himmelblauem Herz, der Neustart des Chemnitzer FC, finden Sie ab sofort in der ARD Audiothek und überall sonst, wo Sie Ihre Podcasts runterladen. Und uns, den Wahlkreis Ost, den finden Sie da natürlich auch.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.